Dein Team nickt, doch nichts bewegt sich. Als Führungskraft legst du Argumente auf den Tisch und spürst trotzdem Widerstand? In dieser Folge zeige ich dir, wie du Reaktanz entschärfst und Menschen in Bewegung bringst mit den richtigen Fragen, mit hörbarer Zuversicht und einem Gesprächsdesign, das aus Druck Vertrauen macht. Überzeugen eben statt überreden. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Überzeugen statt überreden. Lieber Arno Fischbacher, wir haben uns vorgenommen, die wichtigsten Themen, die immer wieder in deinen Coachings als Anfrage an dich herangetragen werden, in Episoden zu packen. Und heute schauen wir uns an, wie kannst du als Führungskraft, der immer mal wieder vielleicht Vorträge oder in Meetings Menschen von irgendetwas überzeugen sollte oder überzeugen können sollte, wie du am besten vorgehst, insbesondere dann, wenn du meinst, vielleicht ganz viel Überredungskraft zu haben und vielleicht ganz viel Argumente mitbringst, aber Menschen dir nicht gerne folgen wollen, weil Reaktanz. Lieber Arno Fischbacher, wir schauen uns das Thema heute an und ich freue mich auf deine Ideen dazu.
Lieber Andreas, grüß dich. Ja, es ist ein ganz heikles Thema. Übrigens, danke für die feine Idee, einfach mal punktuell die wichtigsten Themen, mit denen ich da immer wieder konfrontiert bin, aufzugreifen.
Eben, ich denke mal, es gibt ja, kommt gerade von Tony Robbins, es gibt ja in allen Dingen immer Patterns. Also wenn wir immer von Mustern sprechen, sämtliche Dinge sind wiederholen sich in Mustern und so auch das. Also du wirst immer wieder ähnliche Muster in deinen Anfragen wiederfinden. Oh, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, was sind denn die fünf häufigsten Patterns oder Anfragen, die immer wieder kehren und wie kann man die vielleicht sogar schon, bevor man mit dir ins Coaching geht, zumindest einmal versuchen zu lösen.
Es ist irgendwie wirklich interessant, weil du hast mich in der letzten Episode auch so ein bisschen nach meinem Werdegang gefragt. Hm. Und beim Thema Überzeugungskraft, da fallen mir also so viele Situationen in meiner persönlichen Geschichte ein, wo ich genau so agiert habe wie einige meiner Kunden, die zu mir kommen und sagen, Herr Fischbacher, da habe ich so ein Thema, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite, ich will ja das Beste und ich weiß manchmal wirklich, wie es lang geht. Was soll ich denn tun? Ja, aber wenn ich dann versuche, das meinen Mitarbeitern nahezubringen und ihnen aus dem heraus auch zu sagen, wie sie es tun sollen und warum der Weg der richtige ist, dann merke ich, das funktioniert nicht so richtig, wie ich mir es wünsche und ich halte viel mehr Widerstand, als mir lieb ist.
Und der Unterschied zwischen Einfluss haben oder Menschen beeinflussen und Macht ausüben, ist ja ein sehr diffiziler. Weil Macht ausüben, viele Chefs oder Chefinnen haben ja tatsächlich sozusagen das letzte Wort. Also man könnte einfach entscheiden über die anderen hinweg. Aber ich sage jetzt mal, das würde jetzt dem Team und dem Teamgedanken nicht gut tun. Und vielleicht gibt es ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bessere Ideen haben, wie man Dinge lösen kann. Also insofern ist der Approach tatsächlich auch mit Argumenten überzeugen zu wollen, aber vor allen Dingen auch mit Emotionen, also Menschen auch mitzunehmen auf der Journey, mitzunehmen auf der Reise, der vielleicht besser und weiter trägt, als der einfach nur Entscheidungen verkündet, so ist es und wir haben das so zu machen und es wurde entschieden über eure Köpfe hinweg.
Naja,
weil das sind dann die Leute, die nach einem Jahr wieder kündigen.
Ich meine, in der Konzernpraxis ist es halt meist so, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind ja auch geführt. Aber die sind.
Also mittleres Management.
Ja, aber die sind jetzt nicht geführt im Sinne von reden wir darüber und wie könnten wir es tun, sondern die sind geführt mit, jetzt mal umgangssprachlich, mit einem Excel-Sheet, wo rechts unten Sollzahlen stehen. Und das ist das Führungsinstrument. Ja? Und meine Coaches haben aber jetzt die Aufgabe, das Team so mitzunehmen, dass diese Zahlen erreichbar sind. Also dass die Ergebnisse, um die es letztlich geht, damit man am Monatsende seinen Lohn kriegt und die Firma weiter existiert und man nicht in Kurzarbeit gehen muss oder weißt du, wie das ausschaut mit wirtschaftlichem Druck, damit das alles funktioniert. Also da geht es ja nicht um schön reden oder um schönes Wetter oder um mit Samthandschuhen miteinander kommunizieren, sondern da geht es um ganz handfeste Dinge, die es zu erreichen gilt. Hilft nichts, ja. Und genau in solchen Situationen agieren Führungskräfte gern mit einem sehr positiv gemeinten Nachdruck. Also wenn du als Führungskraft jetzt einen Weg entwickelt hast oder du hast auch einen Weg vorgegeben und du siehst, den gilt es jetzt umzusetzen und du willst es mit richtig viel Impetus und mit viel innerer Überzeugungskraft und mit machen wir das doch und lass uns das tun, ja, weißt du, mit diesem Approach gehst du an die Sache heran, dann wirst du trotzdem genau auf das stoßen, was heute wahrscheinlich wohl oder übel im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen wird, nämlich du wirst Widerstand erzeugen.
Oder auf Neudeutsch Reaktanz.
Reaktanz, ja. Genau. Also ein Phänomen, auf das wirst du stoßen, das du auch von dir selbst ganz sicher kennst, nämlich dieses innere Gefühl, dass da, also diese eigenartige Situation, dass dein Verstand sagt, na ja, okay, ja, muss man halt tun. verstehe ich schon, sozusagen. Ja, der Verstand nickt irgendwie ab. Aber irgendwo in der Körpermitte merkst du, irgendwas sträubt sich dagegen. Und das Dumme ist jetzt im Organismus, dass der Verstand zwar die Instanz ist, mit der wir glauben, dass wir die Welt regieren und uns selbst steuern können, aber selbst bei der Grippe, wenn dich ein Virus befällt, merkst du schon, so funktioniert das nicht. Du kannst zwar jetzt dem Körper sagen, lieber Körper, Fieber kann ich jetzt nicht brauchen, ich habe ein Projekt laufen, aber du wirst...
Ich habe es probiert letzte Woche.
Du hast es versucht, Andreas. Ja. Ja. Aber mit Gedanken...
Am Ende hat mir das Einzige, was mich gerettet hat, war einfach das Bett.
Bett. Ja. Mit Gedankenkraft wirst du es nicht lösen. Und diesen Widerspruch, mit dem haben wir es dann zu tun. Mit Reaktanz, mit Blindwiderstand. Im ersten Schritt, ich habe es in der vorigen Episode schon angedeutet, im ersten Schritt pflege ich mal zu analysieren, was ist denn da eigentlich? Also wie schaut die Situation aus? Was können wir analysieren?
Dann ist dann einmal die
Ja, genau. Da sehen wir jetzt mal auf der einen Seite Statusunterschiede. Das heißt, die Führungskraft ist Chef vom Team. Okay, ja, also hat eigentlich disziplinarisch kann man sagen, er ist Vorgesetzter von den anderen. Ja. Aber so läuft es nicht. Aber das ist mal die Voraussetzung. Okay, auf das kann er gegebenenfalls zurückgreifen. Nur die Stärke von persönlicher Überzeugungskraft ist ja, dass du diese Karte nicht ziehen musst, weil die desavouiert das Klima und macht à la longue die Arbeit eigentlich für alle unmöglich. Und das wird sich in der Aufenthaltsdauer der Mitarbeiter im Unternehmen äußern und so weiter. Das kennt ja jeder. Also, wir haben mal die disziplinarische Situation. Jetzt haben wir aber noch was anderes. Und zwar, wir haben einen groben Unterschied im Wissens- und Informationsstand zwischen dir und deinen Mitarbeitern.
Es ist so, ja. Was mir jetzt noch eingefallen ist, hättest du eventuell einen Kunden, einen Klienten im Hinterkopf, dass wir das irgendwie anhand eines Beispiels auch aufdröseln könnten? Also wo es tatsächlich so eine Situation einmal geht.
Ja. Also ich habe ihn ganz plastisch vor mir. Ja.
Vielleicht möchtest du das sagen und sag halt Mario C aus F oder
ja,
so.
Ja. Also ich sehe ihn direkt vor mir. Es war ein Kunde, den ich einige Zeit hier in Salzburg begleitet habe, der aus Deutschland zu mir jeweils angereist ist und der mit zwei Themen zu mir kam und eines der Themen war einfach, dass er das Gefühl hat, er überrollt seine Mitarbeiter. Und das war mir relativ schnell klar, das ist ein sehr, sehr wortgewaltiger, witziger Kerl, sehr eloquent, mit allen Wassern gewaschen, hochberufserfahren, höchste Expertise, hat rein sachlich seine Abteilung unglaublich im Griff, arbeitet für einen Mittelständler, ist vom Eigentümer hereingeholt worden, um diese Abteilung, da ging es um Distribution und um Organisationselemente, um das auf Vordermann zu bringen und um dem rasanten Wachstum des Unternehmens irgendwie anzupassen, und hat das offensichtlich mit Bravour getan. Wahrscheinlich durchaus auch wegen seiner wirklich, das ist physisch zu erleben mit ihm. Das ist einer, der denkt schnell. Da musst du innerlich wirklich musst du dir selbst die Sporen geben in der Kommunikation, damit du da auf Tempo kommst, im Gespräch mit ihm auch geistig mithalten kannst und so. Ein toller Kerl. So, und in der Analyse, was sieht man? Natürlich, er überblickt ein ganzes Berufsleben. Also wenn der einen Gedanken ausspricht, dann ist er in ihm vernetzt mit allen möglichen Erfahrungen, die er in seinem Leben bisher schon gemacht hat. Das ist nicht transportierbar. Also das kannst du ja nicht erklären. Und das wirkt jetzt unglaublich wuchtig, wenn es auf dich zukommt. Jetzt sind wir vielleicht schon, ich mache mir hier schon mal einen Punkt, setze mir ein Stichwort. Das ist vielleicht etwas, was im Hinblick auf dieses Betrachten aus dem Blickwinkel der räumlichen Psychologie später einen strategischen Weg ergeben wird, wenn wir über Wucht und über direkt Zugriff auf andere reden. Informationsstand. Das andere ist diese Überzeugungskraft, die geht ja immer davon aus, dass ich weiß, was ich weiß und ich weiß, was ich will, und aus dem heraus etwas formuliere, was ich von den anderen will. Mhm. Und das ist klassische Push-Kommunikation. Also das ist mehr überreden als überzeugen. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt die klassische Verkaufsmetapher hereinnimmst, und man sagt, okay, denken wir uns das Ganze mal als einen typischen Vertriebsprozess. Da hast du einen Kunden und du hast was und du willst, dass der andere das tut oder macht oder will. Und du fängst dann über Produktnutzen zu reden an und redest, wie gut das ist und warum man es kaufen will. Also da winkt der andere schon ab, weil allein nur durch quasi den Wechsel der Ebenen oder der Betrachtungswinkel schon klar ist, im Verkauf könnte man so nie vorgehen. Ist klar, du musst immer zuerst mal hinhorchen und mal schauen, wer ist der andere, wer ist der, warum sollte der überhaupt zuhören, wo dockst du an? Und jetzt landen wir im nächsten Schritt bei einem Grundprinzip der Überzeugungspsychologie. Und das ist etwas, da habe ich riesengroßen Spaß in meinen Coachings, weil im Grunde, wenn man über Psychologie spricht und mal drüber redet, was sind denn die Antreiber in den Menschen, mit denen wir zu tun haben? Letztlich, die wollen ja, dass es besser wird. Also man will ja gemeinsam ein Ziel erreichen. Und ich mal dann auf meinem Flipchart, da habe ich so ein Männchen auf der rechten Seite, das sind dann die anderen. Und dann auf der linken Seite sind wir, das ist also mein Protagonist, und auf der rechten Seite ist das Team oder der Kunde. Und jetzt sage ich, okay, der Kunde, der soll also in deine Richtung sich bewegen. Ursprünglich war es so, du hast deins hinübergeschoben. Du hast gerade ein Thema ihm hinübergeladen. Ja. In der Vortragssituation ist dieses, ich sage euch, wie es geht, ich sage euch, was ist. Und in der Überzeugungsrede der Führungskraft ist es, Burschen, das ist der Hintergrund und das müssen wir tun und darum tut's und seid motiviert. Okay, dann schieben wir das hinüber. Wenn wir diesen Widerstand nicht wollen, dann heißt es ja, wir wollen die anderen neugierig in Bewegung setzen, dass sie in kleinen Schritten auf uns zugehen. Also nicht, dass du deinen Platz verlässt und auf sie zugehst, sondern dass es umgekehrt ist, dass sie dir näher kommen und am Ende sagen, cool, mach ich. Und ich weiß, warum. Mhm. Ja? Also ich habe gedankliche Schritte getan auf dem Weg von Ursprungsstatus, ich weiß noch nichts, ich weiß nur, das wird viel Arbeit sein, hin zum neuen Status, boah, eigentlich logisch, ich sehe schon einen kleinen Weg, ich weiß meine ersten Schritte, ich tu's.
Wir hatten ja in der vorigen Episode Close the Gap.
Ja.
Also dieses Gap, dieses Loch oder diesen Abstand zwischen soll und ist, irgendwie wieder zusammenzuführen.
Ja, genau. Ja.
Und ich glaube, der Schritt eins, der in der Überzeugung auch stattzufinden hat, ist einmal, kenn dein Gegenüber.
Genau.
Also know your customer oder dein Mitarbeiter oder was immer und wisse tatsächlich, was dessen Wertesystem, was dessen Interessen, was dessen Herausforderungen sind.
Genau, also das heißt jetzt in unserem Gespräch, die allererste Intervention, die jetzt im Raum steht, ist, betrachte doch deine Situation als Führungskraft, den Mitarbeiter, dem Team gegenüber, betrachte das doch mal unter dem Blick, aus dem Blickwinkel eines Vertriebsprozesses. Ja? Mhm. Also du hast was zu verkaufen und du willst, dass der andere kauft. Naja, dann lächeln die, dann schmunzeln die schon, weil sie sich ertappt fühlen, weil sie jetzt verstehen, naja, unter dem Blickwinkel betrachtet kann ich nicht drauf losbrechen und mit meinen Vorteilen kommen, weil da schauen mir die anderen kopfschüttelnd zu und sagen, bleib mir vom Leib, ich hab schon. Also das heißt, ich nutze jetzt in meinem Coaching etwas, was im anderen bereits angelegt ist, nämlich dieses Verständnis hat im Grunde jeder, mit dem ich spreche, dass Verkaufen nicht mit Druck funktioniert, sondern dass das im Gegenteil das Neugierigmachen aufs Kaufen sein muss. Und aus dem können wir jetzt die nächsten Schritte tun und können sagen, okay, unter welchen Umständen tun die anderen uns aber den Gefallen? Und jetzt landen wir schon mitten in der Rhetorik. Weil jetzt wird man sagen, was lockt denn die anderen zu mir herüber? Und jetzt sind wir wieder beim nächsten Missverständnis. Und ich enthülle quasi so kleine Missverständnisse, einen nach dem anderen. Das nächste Missverständnis ist, der andere will sich gelockt fühlen durch was? Naja, durch die Karotte. Das ist das klassische Hinzu-Motiv. Etwas wird besser, die Arbeit wird leichter, die Kunden strömen fröhlicher, keine Ahnung, was immer es ist. Also das Hinzu, das Bessere, das anzieht. Und dann sage ich, das ist aber lustig, ja, dass du das so siehst. Ja, das ist gut. Aber vielleicht kennst du das, wenn du jetzt über das Bessere sprichst zu deinen Mitarbeitern, dann wirst du vielleicht auch erleben, sie stehen da mit verschränkten Armen, schauen dir beim Arbeiten zu, denken sich ihren Teil und denken sich, naja, für ihn selbst ist es schon besser, wenn es alles rund läuft. Kriegt eine Lohnerhöhung als Führungskraft. Finde den Fehler. Ja, ich habe gerade großen Spaß, weil ich gerade eine ganze Reihe von Mitarbeitern eines großen Handelskonzernen, also Führungskräfte eines großen Handelskonzernes, hier im Coaching habe. Da geht's auch immer um Präsentationen, die haben ganz viele Meetings und zum Teil sehr, sehr große Meetings, wo es um wichtige Dinge geht. Und dann sage ich, ja, okay, dann schau doch mal in deine eigenen Shops hinein, ja, und schau doch mal an, wie so ein Preisschild aussieht. Dann schauen die und sagen, was hat das Preisschild jetzt mit meiner Präsentation zu tun und mit meinen Zuhörern in der Präsentation? Naja, was siehst du am Preisschild? Da siehst du einen durchgestrichenen Preis und drunter siehst du den neuen Preis in Rot. Und der ist kleiner. Ja? Der kleine Preis allein wäre völlig unwitzig, wenn nicht der größere Preis, nämlich der Schmerzpreis, dort steht. Die Hinzu-Motivation ist nur attraktiv, wenn davor ein Weg von aktiviert ist, emotional wach ist. Und die Frage müssen wir dann als erstes klären. Was sind die Weg von Antreiber in den Gesprächspartnern? Und jetzt wird es ja persönlich und du hast völlig recht, da heißt es jetzt hinhorchen. Also wer sind die Menschen, was ist ihr Alltag und wo sind die Punkte, die sie betreffen, in irgendeiner Weise schmerzhaft gewissermaßen betreffen, die wegfallen oder die ersetzt werden durch das Bessere. Und jetzt sind wir mitten in der Rhetorik, denn das ist das, wofür der liebe Gott in der Sprache Suggestionen geschaffen hat. Und jetzt kannst du mit einfachen Sprachmustern, wenn du an dieses und jenes denkst, angenommen, du nimmst dieses in die Hand und es funktioniert nicht gescheit. So, jetzt hast du eine Suggestion gesprochen. Du hast also Menschen emotional im Weg von Antreiber in diesem Schmerzpunkt angesprochen. Jetzt ist indirekt ein Bedürfnis nach Besserem wach geworden und jetzt gilt es, mit einer öffnenden, zielorientierten Frage den Weg zu ebnen, rhetorisch, für das Bessere. Und jetzt sind wir bei einer Gliederungsstruktur und das ist auch ganz praktisch in der Arbeit das, was einer der Kernpunkte meiner Auftritts- und Rhetorik-Coachings bildet. Weil ich sehe meine Aufgabe nicht darin, mit jedem Kunden völlig neue Konzepte für einen Vortrag zu entwickeln. Jetzt bauen wir einen Vortrag und beim nächsten Vortrag muss er wieder zu mir kommen, damit ich mit ihm die Struktur entwickle. Nein, mir geht es darum, Blueprints zu schaffen, also im Grunde Strukturelemente verständlich zu machen, auf Basis derer jeder Mensch aus dem Handgelenk heraus, durchaus auch mit ein bisschen Routine spontan, ein paar Minuten Rede strukturieren kann, die Überzeugungskraft hat, andere Menschen abholt und psychologisch fundiert ist.
Spannend, ja, so ein Strickmuster sozusagen. Mhm. Ja. So, was war dann bei dir, gehen wir nochmal zu diesem einen Fall zurück, den ich Mario S. aus F genannt habe. Ja, was war dann da tatsächlich
das Ergebnis? Ja, das war irgendwie lustig, weil aus dem heraus haben wir, der nächste Schritt im Coaching ist, das praktisch durchzuspielen. Jetzt haben wir im Grunde ein Modell entwickelt und jetzt schauen wir mal an, wie spricht sich das? Weil am Schluss geht es ums Reden. Und du merkst vielleicht beim Zuhören, naja, jetzt hast du Formulierungen, passen die in deinen Mund hinein. Ja, und siehe da, wenn du es jetzt aus dem Alltag greifst, wirst du merken, ja, natürlich kannst du das sprechen, weil so sprichst du auch im Alltag manchmal, nur ist dir nicht bewusst, welches Mittel du wählst. Also auch suggestives Sprechen, wenn du einen Satz mit wenn du beginnst, zum Beispiel so wie ich jetzt gerade, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Nur bewusst eingesetzt wirkst du ganz anders. Du merkst auch sofort die Resonanz, weil du die anderen direkt angesprochen hast, weil du sofort Reaktionen erhältst. Und nach einer kurzen Sprechpause kannst du dann deine erste fokussierte Frage in den Raum stellen. Und aus dem heraus entwickeln wir dann im Coaching, ich will jetzt da nicht zu weit gehen, weil sonst wird es ein bisschen komplex und kompliziert. Im weiteren Sinne geht es dann auch eine Struktur zu entwickeln. Also wonach fragst du zuerst? Fragst du gleich nach Lösungen oder fragst du zuerst tiefer in den Hintergrund des Themas hinein, in den Hintergrund des Problems und holst dadurch deine Zuhörer besser ab. Und das wäre zum Beispiel für das Gestalten von Meetings. Das ist eine meiner Empfehlungen, die sich immer wieder als sehr, sehr wirksam herausstellt. Denn da kommen wir auf den Punkt zurück am Anfang. Jede Führungskraft hat ja das Ende vorausgedacht. Wenn du als Führungskraft in ein Meeting hineingehst, dann hast du ja das Ziel vor Augen, nämlich dass die Lösung entwickelt ist. Und das ist einer der dramatischsten Missgeschicke, dass die Führungskräfte, die ich immer wieder erlebe, schon in ihrem ersten Satz im Grunde die später zu findende Lösung vorwegnehmen und dadurch im Grunde die Denkprozesse der anderen schon mal verprellen. Weil die anderen müssen ja zuerst mal hineinkommen, überhaupt hineinfinden ins Thema. Du weißt ja schon längst, weil du hast dich aufs Meeting vorbereitet. Die anderen sehen da und sagen, aha, da müssen wir jetzt drüber reden. Hol sie zuerst ins Thema hinein. Hinterfrage, warum sind wir überhaupt da? Was ist im letzten Meeting nicht erledigt worden, damit wir heute noch einmal da sitzen müssen? Oder, also, mach so ein Onboarding, bevor du sie langsam mit auf den Weg zu Lösungen nimmst.
Also ich bin ja ursprünglich ausgebildeter Lehrer und das ist ja auch so, wenn du den Unterricht gestaltest, du musst die Schüler mal da abholen, wo sie stehen. Also es ist immer ziemlich einfach, das zu sehen, dass dieses System eigentlich ganz easy ist.
Mhm. Ja, genau. Ja,
es ist, wie du sagst, ein Strickmuster. Und,
ja, einfach nüchtern auf die ganze Situation und auf dich und dein Wollen und dein Engagement und all das Positive draufschauen und es mal zur Seite stellen und dann den Blick auf die andere Seite wenden. Und mal schauen, wo sind die? Und jetzt denk dir's unter dem Führungsgesichtspunkt. Mhm. Wo holst du sie ab, um sie in welchen Schritten wohin zu begleiten? Ja. Und überleg dir, wo wirst du den ersten verlieren, weil er Blasen auf den Fersen hat? Wo wirst du den nächsten verlieren, weil er eine Blume am Straßenrand sieht und jetzt sich dort eine kleine Traube bildet, die in die Natur schaut, während die anderen schon weit vorne sind und plötzlich reißt die Gruppe ab? Ja? Also wer schaut auf den, der am langsamsten geht, um den immer wieder ins Boot zu holen und eine Gruppe zu formen? Also solche Metaphern sind manchmal ganz hilfreich. Ich habe aber ganz am Anfang, Andreas, und auf das will ich noch zurückkommen, bevor wir auseinandergehen, ich habe einen Aspekt erwähnt, der in der Gesprächspraxis, also dann tatsächlich im Dialog mit dem Team oder auch mit Mitarbeitern, eine unglaublich große Rolle spielt und weitgehend unbeachtet ist. Wenn du jetzt zwei Menschen siehst, die im Raum sind, du hast da vorne den Mitarbeiter, du bist die Führungskraft und du hast jetzt wirklich ein großes Wollen, du hast ein riesiges Anliegen und dort ist der Adressat. Okay, und du gehst auf den zu.
Ja.
Genau. Dann stehst du frontal vor dem. Mhm. Und wenn du jetzt so einer bist wie hast du ihn genannt?
Mario
S. aus F. Wenn du jetzt diesen dynamischen, boah, kraftvollen Mario S. aus F. vor dir siehst, der jetzt mit voller Energie und Tatenkraft auf diesen Mitarbeiter zugeht. Merkst du, was da passiert?
Hm.
Ja? Genau, so. Und jetzt schau aus dem Blickwinkel der räumlichen Psychologie von oben auf die Situation drauf. Du siehst jetzt zwei Menschen, die einander frontal gegenüber sind. Kein guter Startpunkt. Denn alles, was du jetzt sagst, da hast du hinter dem Thema den anderen. Und der andere hat dich hinter dem Thema.
Ja.
Wie leicht passiert es jetzt, dass irgendein Satz, den du ein bisschen ungeschickt sagst, beim anderen schon als Vorwurf ankommt. So im Sinne von, tu doch dieses. Ja? Mhm. So in Klammer, warum hast du es nicht schon gestern gemacht? Ja? Mhm. Und schon haben wir eine entgleiste Situation. Und der andere reagiert unwillkürlich mit Schutz.
Mhm.
Ja? Noch dazu in der Chef-Mitarbeitersituation. Drum denk dir es anders, denk dir einen kleinen Schwenk von dir als Führungskraft in eine Richtung, sagen wir jetzt mal nach links, öffne den Raum ein bisschen und in dem Moment, in dem du dich nach links drehst, nimm deine Hand das Thema mit und jetzt haben wir ein Dreieck gebildet zwischen der Hand, dort ist das Thema, und uns beiden als Gesprächspartner. Und jetzt schauen wir auf dieses Thema drauf, das anfangs ja ein Problem ist. Irgendeine Schwierigkeit, ein Hindernis. Und als allererster definieren wir jetzt dem folgend, worüber wir zuerst gesprochen haben, woraus es eigentlich besteht. Also wir bereden jetzt, wir gleichen unser Know-how an bezüglich der Herkunft und des Bestands des Problems, woraus es besteht, was es ist. Analyse. Okay, jetzt sind wir auf gleich und jetzt obliegt es deiner rhetorischen Führungsstärke, im Problem eine Tür zu öffnen. Aber die Richtung, in der wir die Lösung finden wird, die haben wir bereits definiert. Und das ist die große Kraft der Betrachtungsweise aus der räumlichen Psychologie, also dieses Modell in den Schulterschluss zu gehen, das Thema auf den Dreieckspunkt zu nehmen, darüber zu diskutieren, also keinen persönlichen Vorwurf möglich zu machen aus der direkten Ansprache heraus. Und so hat der andere die Möglichkeit, dorthin zu sprechen, auch mal einen Widerspruch dorthin zu reden, einen Einwand dorthin zu sprechen. Und es wird nie auf der persönlichen Ebene eskalieren. Und du hast es in der Hand, dann lösungsorientiert weiterzugehen.
Raus aus der Konfrontation.
Raus aus der Konfrontation.
Ja. Ja, in den Dialog auf die Art und Weise. Ja. Lieber Arno Fischbacher, ich möchte noch hinweisen, wenn du uns bis jetzt zugehört hast, gerne auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns darüber und vor allen Dingen finden uns auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer genau dadurch am allerbesten. Und lieber Arno, du hast gesagt, dein YouTube-Kanal ist jetzt wieder aktiv. Auf YouTube Arno Fischbacher suchen. Du wirst immer mal wieder jetzt neue Videos da veröffentlichen.
So ist es, ja. Und sollte mir Mario S. aus F. gerade zuhören, ich winke Ihnen gerade geistig zu. Und solltest du beim Zuhören jetzt an der einen oder anderen Stelle gedacht haben, na ja, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, da habe ich doch auch ab und zu ein Thema, wäre es nicht doch interessant, mal ganz kurz mich selbst zu reflektieren, dann nützt die Gelegenheit, geh auf arno-fischbacher.com/espresso. Auf meiner Webseite siehst du dann, da öffnet sich mein Espresso-Kalender, ein Calendly-Kalender, siehst du die Terminübersicht und gerne wähle dort einen passenden Zeitslot, vereinbar dir ein Telefonat mit mir, dann reden wir 15, 20 Minuten über deine Themen, du erhältst erste Anregungen, wir tauschen uns aus, vielleicht kann ich etwas reflektieren, das dir Anregungen gibt. Und im besten Fall, falls du Lust und Neugier hast, können wir darüber reden, wie ich dich im Rahmen des Coachings unterstützen kann. Wenn ja, freut mich das natürlich jetzt schon. Auf das freue ich mich. Möge die Macht deiner Stimme in der Zwischenzeit auf alle Fälle ganz heftig mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.